Ja, guten Morgen alle zusammen. Mein Thema ist heute Glaube und ich nehme da als Grundlage zum Teil meinen Konfirmationsspruch und den von Wilfried. Aber erstmal möchte ich so in die Wortbedeutung gehen. Das deutsche Wort Glaube kommt aus dem mittelhochdeutschen Gelobe. Das hatte damals so die Bedeutung, etwas gut heißen, sich etwas lieb oder vertraut machen. Und aus einer anderen Wurzel, aus dem Indogermanischen, da sagt man dann begehren, liebhaben, für lieb erklären, loben. Also das kennen wir alles, wenn wir von unserem Glauben sprechen, dass das Begriffe sind, die uns irgendwas dann auch zu sagen haben. Und im Griechischen, da ist die Wortbedeutung Treue, Vertrauen. Also treu sein, jemanden vertrauen. Ich verlasse mich auf jemanden. Ich binde meine Existenz an jemanden. Und die Fügung, also die Anfügung, Glauben an Gott, die hat Martin Luther wohl geprägt im Deutschen. Das lateinische Wort credere, das besagt, dass man das Herz jemandem gibt, das Herz schenkt. Und im Hebräischen gibt es die Vokabel aman, sich an etwas festmachen. Das hört sich so ähnlich an wie Amen. Es ist aus dem Wortstamm. Und dann ist so die Frage, womit verbinden wir in unserem Alltag das Wort Glaube? Meistens benutzen wir das und sagen, ich glaube, morgen wird es wieder heiß. Ich glaube, ich werde krank. Und oder jemandem Glauben schenken oder glauben, mir könnte nichts Schlimmes passieren. Und das sind alles keine Gewissheiten, sondern auch keine Fakten, sondern nur Vermutungen oder Wünsche. Und die Bibel meint da etwas ganz anderes. Die Bibel meint da den Glaube in Verbindung zu Jesus. Jetzt kannst du mal den ersten Vers einblenden. Ja. Das war mein Konfirmationsspruch. Wenn der Glaube ein Fürwahrhalten ist, dann hätte ich schon als Kind zu Jesus gehört. Aber der Glaube ist mehr als nur ein Fürwahrhalten. Als ich Christ wurde, da hat Jesus zu mir gesprochen durch eine Predigt. Also wer mein Wort hört. Ich hatte von klein auf biblische Geschichten gehört, wie Karl das auch sagte von der Frau, die das Zeugnis da gegeben hat. Und damals, als ich gläubig wurde, da war das mir, als ob ich zum ersten Mal so in meinem Inneren gehört habe, was in der Bibel steht, was Gott meint, was Jesus meint. Das war wie eine Bewusstseinserweiterung, aber ohne irgendeine Philosophie oder Drogen. Da begann etwas ganz Neues. Glaube im biblischen Sinn ist viel mehr als eine Meinung. Glaube an Jesus hat mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue auf Jesus, auf seine Zusage, die Zusage, das ewige Leben zu haben. Also jetzt schon, mit Jesus lebe ich in einer anderen Dimension. auch wenn mir das nicht ständig im Gedächtnis und im Gefühlsleben präsent ist. Und in dem Zusammenhang auch den zweiten Vers dann, habe ich in der Bibel gelesen, genau im nächsten Kapitel, da hatte Jesus einige Wunder getan und den Juden einiges erzählt, wie das so gemeint war und so. Und da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und da hat Jesus ganz anders geantwortet, hat nicht auf ihre Frage eigentlich geantwortet, sondern er hat gesagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also wenn ich glauben kann, wenn mir Glaube geschenkt wird, dann ist das nicht, das kann ich mir selber nicht geben. Das kann nur Jesus geben. Das ist ein großes Geschenk, denke ich, dass wir glauben können. Das ist eben Gottes Werk und dass wir ja eben dies glauben können und dass wir Jesus sprechen hören in unserem Inneren. Dass er spricht in unser Leben hinein. Das hat Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens. Das können wir immer wieder erleben in den unterschiedlichsten Situationen. Wir bekommen Impulse für unser Handeln, wir bekommen Trost, wir werden durchgetragen in schwierigen Situationen. Und vieles von dem ist logisch nicht zu erklären. Jetzt der dritte Vers. Genau. Das ist Wilfrids Konfirmationsspruch. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. In der neuen Genfer Übersetzung, da steht, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also da steht eben auch nebeneinander dieses selber tun, mich von Gottes Geist leiten lassen, aber ich werde auch von Gottes Geist getrieben. Also es hat immer die beiden Seiten, mein Wille dazu und dass Gott seinen Geist schenkt. In Vers 16 habe ich noch aufgeschrieben, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Inneren, dass wir Gottes Kinder sind. Darauf kann ich mich verlassen. Und das steht gegen alle Zweifel, dass Jesus eben mein Leben prägt und festhält bis in die Ewigkeit. Dann habe ich noch einen Gedanken gefunden von einem Axel Kühner. Der hat, glaube ich, auch Kirchenlieder geschrieben. Und der schreibt zum Glauben. Der Glaube an Jesus macht nicht lässig, aber gelassen. Nicht übermütig, aber mutig. Nicht ängstlich, aber engagiert. Nicht träge, aber tragfähig. Nicht kleinlich, aber in kleinsten Dingen treu. Nicht sorgenvoll, aber sorgfältig. Nicht egoistisch, aber selbstbewusst. Der Glaube setzt nicht auf Beliebigkeit, aber auf Entscheidungen in Liebe. Der Glaube fragt nicht nach Mehrheit, aber nach Wahrheit. Der Glaube nimmt das Leben ganz ernst und hat darum so viel Freude daran. Der Glaube meint den einen und findet in ihm alles. Der Glaube ist nicht das Ziel, aber der beste Weg zum Ziel. Das so den letzten Satz fand ich am besten. Okay.
Die Anna hat ja was erstmal Theologisches erklärt, was Glaube bedeutet. Da habe ich auch was Theologisches von Wikipedia. Es ist immer kaum zu glauben für Gläubige, bei Wikipedia was zum Glauben zu finden. Aber das ist mehr eine Sachinfo. Und zwar zu den Zöllnern, das wusste ich nicht. Also wenn ich was Neues höre, kann ich das ja erzählen. Im Römischen Reich, schreiben die, wurden die Steuern und Zölle, es gab übrigens so in zwei Richtungen, Grenzzölle und auch Marktzoll, die wurden in den jeweiligen Provinzen, also sagen wir mal Landkreis, ich übersetze es mal in mein Denken, in den Regionen, nicht vom Staat direkt eingezogen, nicht von den Juden selber, oder, sondern die Römer haben das verpachtet, die Gebiete an einzelne Zollpächter. Die waren die Obersten, die waren noch über den Zöllnern, weil die Zöllner haben die Arbeit gemacht. Und diese Zollpächter, die haben sich dann Zöllner gesucht, das waren Bürger aus dem eigenen Land, das wissen wir. Die sollten das dann eintreiben von der eigenen Bevölkerung. Die Pächter, also die über den Zöllnern, die mussten jedes Jahr eine feste Summe an Rom weitergeben. Ich denke mir mal eine Zahl aus, sowas wie, die Region ist so groß, 10.000 Euro jedes Jahr, so ist es, fertig. Das Geld wollen wir haben, wir sind Rom, wir haben die Macht. Ja, da gab es Risiken, zum Beispiel die Risiken von Missernten. Was machst du denn, wenn in einem Jahr alles trocken ist, nur halb so viel auf dem Markt ist, nur halb so viel Fleisch und Gemüse und du nimmst das Gleiche ein, dann kommst du nicht auf die 10.000. Das war Rom ziemlich egal. Es lag somit nahe, dass die Pächter und Zöllner mehr verlangten, als nötig oder gar erlaubt war. Warum? Es gibt ja immer gute Begründungen, warum man noch mehr Geld nimmt im Moment, um die Überschüsse aus den Einnahmen zu erzielen. Logisch, ne? Ich habe ein gutes Jahr, ich nehme trotzdem mehr und sage, wer weiß, wie es nächstes Jahr ist. Wenn es knapp wird, das haben wir ja schon mal vor 8 Jahren gehabt, dann haben wir jetzt mehr eingenommen und können das bezahlen. Vielleicht ist das nächste Jahr aber auch fett. Und dann ist es unwahrscheinlich, dass man sagt, wow, wir machen die Preise runter, wir haben schon so viel eingenommen. Nö, das legen wir auf die hohe Kante. So ist auf einmal Geld da, mehr als man braucht, mehr als man weitergeben muss. Und man kriegt ein Gefühl, wie schnell, wie korrupt das alles sein kann. Ja, das hat natürlich auch mit denen zu tun, die das einnehmen. Jetzt ein Satz zu denen. So wurden die Leute gehasst. Traurigerweise nicht primär die Pächter, mit denen hatte man gar nicht so viel zu tun, aber die, die das gemacht haben. 4 Höhner macht 4 Groschen. Ja, eigentlich, aber gib mal 6. Habe ich auch, können wir schlechte Zeiten kommen, ne? So wurden sie gehasst und verachtet und man versagte im jüdischen Volk denen, die diesen Beruf hatten, die Zöllner waren, bürgerliche Ehrenrechte. Was das in Details ist, weiß ich nicht. Und sie wurden zum Beispiel nicht vor Gericht als Zeugen zugelassen. Das ist eine Gerichtsverhandlung, irgendwas ist passiert. Du hast gesagt, nö, du bist, ich kenne deinen Beruf, vergiss es, die hören wir eh nicht so. So, das ist der Hintergrund zu dem Bibeltext, den ich jetzt lese, den wir alle kennen. Lass mich bitte selber. Und so. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, der wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann zu sehen. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, dachten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, andere Übersetzungen sagen, wenn ich betrogen habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Ah, das tut gut. Endlich sagt mal einer so was Schönes, denn dieser Mann gehört doch auch zu Gott, zu seinem Volk, der ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, ich habe ein paar Gedanken. Die Menschen und ihre Schubladen. Und ich dachte, wir haben alle unsere Schubladen und unsere Zuordnungen. Wobei bei Schubladen ist es interessant, selten denke ich, ich auch. Sondern, also ich nicht, aber die anderen, die da oben, die in der Regierung als Schublade, als eine Wirklichkeit, wir können in der Tagesschau gucken, was sie tatsächlich und so weiter. Oder ich denke ein bisschen zurück, vor ein paar Jahren sehr stark die Pharmaindustrie, die Verbrecher. Ja, da gab es so Witze, der Sohn sagt, ich will Verbrecher werden und der Vater sagt, was denn, Pharma oder Mafia? Oh. Also es gibt Schubladen, die Witze sind lustig, aber die Schubladen weniger. Die Rüstungsindustrie ist für mich so eine, es gibt manche Schubladen einfach. Oder einfach die Reichen, wo ich überhaupt nichts mit zu tun habe. Nicht in dem Sinn, als wenn ich an Elon Musk denke und so weiter. Oder ganz nach unten gesehen, die Hartz-IV, ja, die wenig arbeiten und den Staat so viel kosten. Weißt du, wie viel die kosten und so weiter. Für mich noch aufgeschrieben, da, das habe ich immer noch im Kopf. Die Impfbefürworter, die das richtig finden und andersherum nicht die Menschen, die sagen, ja na gut, man kann es vielleicht auch kritisch sehen, sondern das waren Idioten, Covidioten und Mörder und vieles mehr. Schubladen ohne Ende und oft habe ich für mich das Gefühl, ja ich aber nicht. Und ich dachte für mich, was sind deine Schubladen, Wilfried? Ich habe welche, mehr als eine. Ja, ich nicht, ist nicht ganz richtig. Wir gehen in den Text. Die Rache des kleinen Mannes, die gibt es auf einmal. Vielleicht schon dadurch vorgebaut, dass man diese Schubladen hat. Man geht ja nicht ganz frei und unbeschwert auf jemanden zu, sondern man sieht das kleine Arschloch, ne? Und der kleine Dicke, der mit dem Zoll arbeitet. Und die Zöllner weiß ich Bescheid, wie ich das sehe. Du brauchst mir nicht erklären. Meine Schublade greift und kriegt eine hohe Wirkung. Das wird eine Rache, ja, das geht hier so, man lässt ihn nicht nach vorne, ne? Ich stehe hier. Manchmal wird Rache schlimmer, das kann einem richtig Sorgen machen. Manchmal ist es plötzlich ein halbes Dorf, was zuerst eine Schublade hat und dann an einer Stelle, wo es möglich ist, Rache übt. Ich habe nur kurze Gedanken, wir wollen ja eine kurze Predigt machen. Also ich will aufpassen für mich, ich habe nicht Rachegedanken, aber durch Schubladen ist die Gefahr groß. Wir kommen zu dem Zachäus, der hofft, Jesus sehen zu können. Ich blende den Text nicht zurück, ihr habt ihn ja gesehen. So viel. Er sucht vielleicht irgendwas, vielleicht hat er eine Art Sehnsucht, keine Ahnung, Suche und Sehnsucht hängt auch ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht genau, was er sucht. Und ich dachte für mich, ob er da schon denkt, ich müsste mein Leben aufräumen, ich muss ehrlich werden, ich bin ein Lügner, ein Betrüger. Das bedrückt mich. Ich glaube es erstmal nicht. Da ist bekannt, da kommt der Jesus, er hat irgendwas gehört, keine Ahnung, oder alle gehen und er will das auch sehen. Dass der einen Namen hat oder oft was Interessantes hat, so viel ja, das will er. So viel erstmal. Er hofft, ihn sehen zu können. Zachäus will vielleicht irgendwas. Und Jesus sagt zu ihm, und er weiß möglicherweise noch gar nicht, er weiß nicht, wie der Tag ausgeht, was am Schluss passiert. Bestimmt nicht. Irgendwas vielleicht. Und dann, ja, will vielleicht nur irgendein, er weiß selber noch nicht genau was. Ich gehe schon gleich auf den fünften Text, da bin ich schon. Und Jesus sagt dann, komm doch runter, ich will zu dir. Normalerweise lade ich ja jemanden ein, aber Jesus sagt, ich will mich bei dir einladen. Das ist ja nicht böse gemeint oder übergriffig, sondern im Gegenteil. Ich hätte Lust, zu dir zu kommen. Oh, das ist ja ein Ding. Und da sagt sie, ja, gerne. Ja, und er rennt da runter vom Baum, so schnell es geht. Ja, danke, sofort. Und er überlegt nicht lange. Was denken jetzt die anderen? Was sagen die? Ich kenne den Jesus gar nicht. Ich war schon lange nicht mehr in der Kirche. Das denkt er alles gar nicht. Da ist ein erstes Erlebnis und er sagt, ja, gerne, ich bin dabei und sofort. Und jetzt kommt die reine Fantasie, weil wir das alle nicht wissen, das steht nirgends. Und ich dachte, wie das wohl ablief, wenn er da hinkommt. Vielleicht hat Jesus erstmal 4 oder 6 Kinder gesehen und gesagt, ey, Zachäus, sind das deine Kinder? 4 Mädchen und 2 Jungen, das ist schön. Der Herr, ach, hallo, du kleine Süße, wie heißt du denn? Keine Ahnung. Oder, ach, das ist deine Frau, deine liebe Frau, guten Tag. Wie heißt du? Maria, schön. Shalom, schön, dass du, danke für den Sitzplatz. In irgendeiner Form ist da irgendwas passiert, was erstmal ganz so losgeht, dass man reinkommt und dabei ist. Jesus hat Interesse. Anna hat ja das eine Wort Glaube auseinandergelegt. Ich war in Latein so schlecht, dass ich eine 6 auf dem Zeugnis hatte. Das war der Anfang vom Ende meiner Karriere auf dem Gymnasium. Aber die 6 war auch. Aber das eine weiß ich noch, Interesse, das setzt sich zusammen aus Inter, das heißt dazwischen, Intermission und sowas alles. Und Esse ist die Grundform von Sein, dazwischen sein. Ich habe Interesse an dir. Erzähl doch mal was von dir. Was bist du vom Beruf? Wolltest du das immer werden? Was hast du sonst gemacht? Ich wusste das immer, wenn ich mit Kindern, Jugendlichen oder Familien gearbeitet habe. Das war kein Trick, sondern meine Haltung, dass ich dachte, mich interessiert das von ihrem Sohn. Oder wenn ich den Sohn kennengelernt habe, mich interessiert ein Computerspiel. Erklär mir das, wie geht das? Und nicht, das ist mir alles ganz egal, ich will gleich über dein Problem reden, du lügst, Klaus, und schlägst immer, prügelt sich in der Schule. Ich brauche ein Interesse. Ich will da rein in das Leben und dabei sein. So lernen die sich kennen. Jesus will den Zachäus kennenlernen und Zachäus lernt Jesus kennen. Wie das genau war, wir wissen es alle gar nicht. Und jetzt ist das mit der Klammer fast wichtiger, worüber die wohl geredet haben. Keiner weiß es. Vielleicht hat Jesus einfach was erzählt. Vielleicht hat er manche Geschichte mehr als einmal erzählt. Vielleicht ein Bild. Jesus war ja der Meister der Bildergeschichten, die ganz anders wirkungsvoller als ein Märchen waren. Vielleicht was von einem Verlorenen, von einem Menschen, der verloren ging und seinen eigenen Weg ging. Und Zachäus hört die Geschichte durch seinen Filter und der bei den Schweinen landet und dann endlich weiß, ich muss zurück, wo ich hier bin, das ist gar nichts mehr. Vielleicht hat Jesus ihm von einem Schatz erzählt, den einer total zufällig findet. Will der gar nicht, der macht nur Arbeit auf seinem Acker und sieht einen Schatz und weiß, das will ich, den will ich haben, das ist nicht mein Acker, den will ich haben. Vielleicht erzählt Jesus ihm eine Geschichte von einem Hirten, der irgendwann sieht, weil er alle seine Schafe kennt, da fehlt eins. Und der nicht auf die Uhr guckt oder auf den Mond, dass es schon dunkel ist, sondern sagt, das will ich finden. Und der sucht das, der meckert nicht, sondern sagt, ich freue mich so, dass ich dich gefunden habe. Hast dich wieder verlaufen? Komm, ich trage dich auf meiner Schulter. Das steht ja in der Bibel, ne? Er trägt die Last, ich bringe dich nach Hause. Das ist schon fast ein Abendmahlstext. Was die erzählt haben, wir wissen das alles nicht. Und ich denke mit dem Nicht, ich denke, die haben nicht zuerst darüber geredet, dass Jesus sagt, so Zachäus, deine Sünde schreit zum Himmel. Deinen Sündenkatalog kenne ich. Was hast du für einen Scheißberuf und wie oft betrügst du Leute und was hast du noch gemacht? Und mit der Nachbarin, jetzt hab ich dich. Ich nochmal, das ist alles Fantasie, weil in der Bibel nichts steht. Mein Gefühl oder was mich erreicht hat, war, dass ich dachte, ich glaube nicht, dass das Erste war, worüber Jesus mit Zachäus gesprochen hat. Wir reden oft und gerne über Sündenkataloge. Jetzt bin ich wieder bei dem Ersten. In der Politik, in der Theologie, in der Kirche, in der Moral, in der Kultur und wissen ganz vieles in diese Richtung. Die Sündenkataloge von anderen und ich habe mir aufgeschrieben, ich will das nicht, obwohl ich selber dazugehöre. Jetzt kommt mein letzter Gedanke. Was für eine Berufung. Es gibt ja zwei Zöllner, der andere heißt Matthäus. Und Jesus kommt ja dahin und sagt, hey, komm mit, folge mir. Und er lässt den ganzen Kram da liegen und folgt. Das ist eine Berufung. Zachäus geht ja nur in seinen alten Job. Er wird ja gar nicht berufen wie Matthäus. Aber er geht zurück zu seiner alten Arbeit und ist überhaupt nicht mehr der Alte. Und ich dachte, was ist das für ein Zeugnis? Ich weiß nicht, ob Zachäus ab jetzt jeden voll predigt und ihm ganz viele Jesusgeschichten erzählt. Ich denke, er ist erstmal bei sich. Und da kommt einer und er sagt nicht, 4 Hühner, 6 Groschen, sondern er sagt, gib mir 4, das ist der Preis. Du hast immer mehr genommen. Ich weiß, es tut mir leid. Warte bitte, ich bezahle deine Hühner. Geh so, nicht geh durch. Das ist ja auch die Macht, wenn ich an so einer Position bin. Ich lasse 5 gerade sein, sondern ich bezahle das. Und warte, du kommst so oft zu mir. Ich möchte dir nach. Zachäus, wie bist denn du drauf? Ich hab den Jesus getroffen. Der konnte ja noch gar nicht vom Messias erzählen, der am Kreuz stirbt. Das war ja noch alles gar nicht. Er hatte nur diesen Prediger getroffen und sagte, und ich finde zu Gott zurück und ich will gerade leben, wenn er überhaupt so viel gesagt hat. Ich dachte, was für ein Zeugnis. Der bleibt in seinem Beruf und ist nicht mehr der Gleiche. Das kann sich rumsprechen. Möglicherweise, dass irgendwann das ganze Dorf oder viele sagen, geh lieber den Umweg, die 2 Kilometer mehr und geh durch das Tor, wo Zachäus arbeitet, weil du wirst dich wundern, mach das mal. Beeindruckend. So, als letztes ein Text, das gleiche nochmal in Liedform. Wie heißt das heute immer? Poetry Slam. Da gab es den noch gar nicht, das ist nämlich 50 Jahre alt. Zachäus, von Natur aus klein, war doch ein großer Gauner. Er lebte von Betrug und List und hatte kein Vertrauen mehr. Denn Tag für Tag saß er am Zoll und scheffelte Moneten. Er lebte ohne Gott sehr gut und hörte auf zu beten. Wenn Jesus durch die Straßen ging, dann kamen viele Leute. Sie drängelten und schoben sich, so wie beim Freibier heute. Zachäus war nicht sehr beliebt. Man ließ ihn nicht nach vorn. Er konnte schöne Rücken sehen und wurde rot vor Zorn. Er sagte sich, ich sehe ja kaum, was vorne vor sich geht. Ich steige einfach auf den Baum, der hier am Wege steht. Als Jesus schräg nach oben sah, wie er da saß, so arm und klein, rief er, Zachäus, steig herab, bei dir kehre ich heute ein. Zachäus, hey Zachäus, du weißt nicht, was dir blüht. Lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht. Die Leute waren schwer schockiert und schrien, du gehst zum Sünder, der ist doch vom Establishment, also die oberen 10.000, das wissen selbst die Kinder. Doch Jesus ließ die Leute schreien, er liebte den Zachäus und dessen Leben wurde neu, das tat allein nur Jesus. Zachäus, hey Zachäus, du weißt nicht, was dir blüht, lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht. Zachäus gab 4-fach zurück, wo er am Zoll betrogen. Die Liebe Jesu hatte ihn zu diesem Schritt bewogen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, erlebst du tolle Sachen. Du siehst sich plötzlich Dinge tun, die andere niemals machen. Hör zu, mein Freund. Du weißt nicht, was dir blüht. Lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht. Soweit.
Gut. Ja, ich will über die Notwendigkeit von Vergebung sprechen. Ich finde, das passt auch ganz gut. Ich musste daran denken, an die Leute, die nämlich der Zachäus übers Ohr gehauen hat. Wie es denen geht, Zachäus hat ja Rettung gefunden, aber was ist mit den anderen? Diese Idee oder das Thema kommt auch aus dem Kurs Freiheit in Christus. Da hatte ich ja vor ein paar Wochen diese Lesezeichen gegeben. Da ist das her, das ist jetzt nicht alles meine Idee. Genau. Heute geht es um eine der Voraussetzungen, um in die Freiheit in Christus zu kommen. Und zwar ist es diese Notwendigkeit zur Vergebung. Und ich lese erstmal eine Bibelstelle. Mir fällt da immer eigentlich der Schalksknecht ein, so als Bild. Aber wir lesen jetzt aus dem Epheser 4, 26, die Verse 26 bis 32. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit der Notleidenden davon abgeben kann. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Betrübt auch nicht den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit, vergebt euch gegenseitig, weil Gott euch, auch euch durch Christus, vergeben hat. Das ist hier von der Übersetzung die neue evangelistische Übersetzung, nur das mal gesagt hat. Genau. Ja, in dem Text geht es im Grunde auch um belastete Beziehungen. Da ist von Bitterkeit, von Wut, von Zorn, von Anschreien und gehässigem Reden die Rede. Und das hat eben damit auch was zu tun. Und deswegen fordert der Paulus sozusagen die Epheser zur Vergebung auf. Und vielleicht denkst du, dass das gar nicht dein Thema ist. Aber stimmt das? Denke mal kurz über folgende Aussagen nach. Du kannst nicht über die Erde gehen, ohne dass andere an dir schuldig werden. Du kannst nicht über die Erde gehen, ohne dass andere an dir schuldig werden. Du kannst auch nicht über diese Erde gehen, ohne an anderen schuldig zu werden. Du kannst auch nicht über diese Erde gehen, ohne selbst an anderen schuldig zu werden. Und wenn du das Thema Vergebung abtust, dann lebst du im Grunde nach diesem Grundsatz, Schwamm drüber, war doch nicht so schlimm, ne? Komm, ne, lass mal sein, lass stecken. Ja, und ja, wenn du die Gefühle wie Schmerz, Zorn, Wut, Scham oder andere Gefühle immer nur wegschiebst, dann wirst du damit diese Bitterkeit in deinem Herzen nur fördern, weil du es unterdrückst. Und es gibt ja so einen tollen Spruch, das ist so eine, also für mich auch eine Lüge: Die Zeit heilt alle Wunden. Und das ist eigentlich Unsinn. Stell dir mal vor, du verletzt dich mit einem Messer, ja, und das Messer ist schmutzig, ja, und schneidest dich und die Wunde ist voller Schmutz und Keime und allem Dreck. Und ja, jetzt kannst du einfach ein Pflaster draufkleben, ja, und hoffen, dass das alles wieder gut wird. Aber wird das passieren? Nein. Wenn du die Wunde nicht zuerst säuberst und desinfizierst, dann wird sie vermutlich sich entzünden oder relativ wahrscheinlich sogar, und im schlimmsten Fall erleidest du eine Blutvergiftung. Und so ist es auch bei diesen emotionalen Wunden. Du brauchst nicht lange, um dich an Menschen zu erinnern, die dir Unrecht getan haben, dich ausgenutzt haben, die dich verleumdet haben, gedemütigt, verlassen oder belogen, die dich bloßgestellt oder enttäuscht haben, missbraucht oder vielleicht kaputt gemacht haben. Wenn du diese Wunden nicht mit Gottes Hilfe durch Vergebung reinigen lässt, werden sie dein Leben bestimmen. Und da Wilfried kann da bestimmt auch was drüber erzählen. Na, und ich sage das nochmal, wenn du diese Wunden nicht mit Gottes Hilfe durch Vergebung reinigen lässt, die Vergebung ist quasi das Desinfektionsmittel für unsere inneren Wunden, würde ich vielleicht sogar sagen. Ja, dann werden sie mein Leben bestimmen, dann werde ich bitter, dann kommen Dinge rein. Und die Folgen, ja, von fehlender Vergebung, ja, sind zum Beispiel, dass dich auch nichts stärker an deine Vergangenheit kettet, wie diese mangelnde Vergebungsbereitschaft. Ja, du steckst immer in der Vergangenheit drin. Und kaum etwas verhindert auch geistliche Reife so sehr, wie wenn ich nicht vergebe. Und nichts bietet dem Satan auch eine bessere Gelegenheit, Beziehungen und Gemeinschaften zu zerstören, als Bitterkeit, die im Boden von persönlicher Unversöhnlichkeit und Stolz gedeiht. Also Bitterkeit, die im Boden von persönlicher Unversöhnlichkeit und Stolz gedeiht. Wenn wir das hier untereinander haben, dann knallt's, dann hat der Teufel eine Tür, wo er rein kann. Nicht vergeben schadet uns massiv und öffnet sogar eine Tür für Satan in unser Leben. Das hatten wir gerade gelesen, Vers 27. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Was macht der? Der wird dich nämlich anklagen, der wird dich belügen, der wird dich täuschen und zur Rache versuchen, dass du deine Rache nämlich selber nimmst. Auch die Beziehung zu Gott ist davon betroffen, von dieser Unvergebung oder von diesem Nichtvergeben. Ich lese noch mal eine Stelle aus Matthäus 6, die Verse 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass wir die Verse nicht falsch verstehen. Gott ist unser Richter und unser Vater. Wenn du an Jesus glaubst, dann sind dir deine Sünden vergeben. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, dass Gott dich verurteilt. Dein Gericht ist durch Jesus am Kreuz geschehen. Dieser Schuldschein, der ist bezahlt. Und trotzdem hat Sünde eine Auswirkung auf deine Beziehung zu Gott als Vater. Wenn Gott dich auffordert zu vergeben, du es aber nicht tust, ist auch das ungehorsam. Und es wird deine Beziehung zu Gott belasten. Wenn du aber im Namen Jesus vergibst, wird auch deine Beziehung zum Vater wieder frei und unbeschwert sein. Deshalb wird Gott dich nicht zur Ruhe kommen lassen, bis du vergeben hast. Auch wenn deine Errettung gewiss ist, steht deine tägliche Freiheit und Freude in Christus in Gefahr durch diese Unvergebenheit. Das macht ja was mit uns. Und Gott will das ja nicht haben, also er will das eigentlich raushaben. Und dann, ja, dann geht es uns nicht. Das raubt uns die Freude, die Freiheit, ja, eben auch Wachstum. Wir stecken irgendwo fest in der Vergangenheit, in irgendwelchen Themen. In einem Satz zusammengefasst kann man das vielleicht so sagen: Wir müssen vergeben, um selbst heil zu werden von der Schuld anderer in unserem Leben. Ich sage es nochmal, wir müssen vergeben, um selbst heil zu werden von der Schuld anderer in unserem Leben. Amen.